Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 4. Oktober 2024. Gestern Premiere unserer Live-Sprechstunde. Vielen herzlichen Dank für die zahllosen Einsendungen, Fragen und Akzente. Wir haben dann eine Auswahl treffen müssen und ich habe mich während einer guten Stunde, vielleicht fast 90 Minuten sogar, mit Ihnen direkt unterhalten auf diesem Sender und zwar live ohne Netz und doppelten Boden. Vielen herzlichen Dank und auch ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie mir bereits Feedbacks geschrieben haben, vielleicht die eine oder andere Konversation von mir ein bisschen langfädig geführt. Man müsste manchmal vielleicht etwas schneller auf den Punkt kommen. Aber eben, es war eine Premiere, mussten immer schauen, auf dem Hochseil, dass man sich da nicht zu viel Gedanken macht, sonst stürzt man eben ab. Aber das war toll, wir hatten einen Wechsel zwischen deutschen und schweizerischen Gästen, auch wechselhaft dann der natürlich sprachliche Ansatz vom Dialekt ins Hochdeutsche wechselnd, sehr gute Fragen zu den Themen Schulen, zu den Themen Volksrechten in der Schweiz. Der Lutz zum Beispiel, ein deutscher Zuschauer, der in Westdeutschland lebt, aber ursprünglich aus Thüringen stammt. Er hat einige Jahre in der Schweiz gelebt und hat mich gefragt, ob ich eigentlich noch daran glaube, dass die Schweiz unabhängig bleibe. Das war ein ganz wichtiger Punkt und man sieht eben daran, wie stark die Schweiz eben auch aus dem Ausland, aus Deutschland eben doch beobachtet wird und wie man Anteil nimmt daran, ob eben die Schweiz, ich sage es jetzt mal, als Hoffnungsträger in der europäischen, also in Europa, aber außerhalb der Europäischen Union, hier als Hoffnungsträger der Demokratie auch eine Verantwortung zu tragen hat, insofern, als wir eben für viele, die nicht in der Schweiz leben, ein Lichtblick sind. Und da dürfen wir nicht leichtfertig damit umgehen, dass da die Lichter ausgehen bei uns, sondern wir müssen also als Schweizer immer wieder würdigerweise diese Schweiz auch zu bewahren und die Volksrechte aufrecht zu erhalten. Und das bringt mich eigentlich gerade zur neuen Ausgabe der Weltwoche, die ich Ihnen gestern schon vorgestellt habe, mit den beiden, mit den drei Unternehmen hier vorne drauf, dem Marcel Erni, dem Freddy Gantner und dem Urs Wirtlisbach, die eine der erfolgreichsten Geschichten geschrieben haben auf dem Schweizer Finanzplatz mit ihrer Partners Group. Ursprünglich die meisten von Ihnen, ich glaube Credit Suisse und Goldman Sachs, also aus dem Bankwesen kommend. Und sie haben eben 1996 eine Firma mit wenig Aktienkapital gegründet und daraus ist ein Milliardenkonzern erwachsen. Und jetzt engagieren sie sich für eben die Wahrung dieser Volksrechte im Zusammenhang mit den Verhandlungen der Schweiz mit der Europäischen Union. Und sie haben in diesem Zusammenhang nicht nur eine Volksinitiative gestartet, die die Wahrung dieser Volksrechte beim Abschluss internationaler Verträge zwingend in die Verfassung schreiben möchte, sondern sie betreiben auch eine Informationsveranstaltung. Sie touren durch die Schweiz. Das ist bemerkenswert, weil sie sind nicht Teil des organisierten Parteibetriebs. Sie haben eine eigene Organisation aufgebaut und vielleicht ähnlich wie damals, als ich als Ständeratskandidat 162 Zürcher Gemeinden besuchte, machen sie das jetzt schweizweit, und zwar um eben diese Bedeutung der institutionellen Verwicklung, Verbindung, Verbandelung ins Bewusstsein zu rücken und daran zu erinnern, wie wichtig die Volksrechte sind. In der neuen Weltwoche übrigens der Unterschriftenbogen zu dieser Volksinitiative. Drin informieren Sie sich da, eidgenössische Volksinitiative für eine direkt demokratische und wettbewerbsfähige Schweiz, keine EU-Passivmitgliedschaft, Kompass Initiative. Hier sind die Unterlagen. Schauen Sie sich das an. Ist in der neuen Weltwoche jetzt noch am Kiosk. Also bitte informieren Sie sich da. Und ich sage es Ihnen, die Schweiz ist eine Willensnation. Und wenn natürlich der Willen bei uns flöten geht, ja, dann geht eben auch die Schweiz flöten. Das ist ganz klar. Die Schweiz ist aber nicht nur sozusagen Schauplatz demokratischer Erschöpfungs- und Ermüdungserscheinungen, vor allem in der politischen Klasse. Die Schweiz ist natürlich auch, und dessen müssen wir uns auch bewusst bleiben, die Schweiz ist ein Biotop, und zwar ein fruchtbares Biotop unternehmerischer Tätigkeit. In der Wirtschaft nehmen wir das viel zu selbstverständlich. Generell nimmt man das viel zu selbstverständlich, dass es da draußen Leute gibt, die Risiken eingehen, die bereit sind, alles, was sie haben, aufs Spiel zu setzen, weil sie an eine Idee glauben. Unternehmer sind die wahren Idealisten, meine Damen und Herren. Das hören dann die Idealisten nicht so gerne, die unter Idealismus vielleicht verstehen, dass jemand sich für die Friedensbewegung in Tibet einsetzt und ein paar Räucherstäbchen bei sich zu Hause anzündet. Nichts gegen das, wobei man sich die Frage stellen darf, ob das Anzünden von Räucherstäbchen bereits ein friedensstiftender Akt beispielsweise auf anderen Kriegsschauplätzen darstellen könnte oder ob das nicht. Aber wir wollen gar nicht in diese Geländekammer einsteigen, sondern ich wollte etwas über den Idealismus der Unternehmer sagen. Die Unternehmer sind die wahren Idealisten. Idealisten waren auch Karl Spörri und Nadja Schildknecht vom Zürcher Filmfestival. Ich kann mich gut erinnern, 2005 bei der ersten Ausgabe, über 20 Jahre oder 20 Jahre ist es her, da sind die beiden fast aus dem Nichts da aufgetaucht und haben in Zürich ein Filmfestival gegründet mit der Hinwendung zu Hollywood. Das hat mir natürlich als damaligem Filmkritiker gefallen, denn auch mir ging dieses verkopfte und auch etwas prätentiöse Gehabe auf den Zeiger, dass man in anderen Filmfestivals vielleicht etwas stärker an der Tagesordnung findet. Hier waren junge Leute dabei, auch ihre Liebe zum Hollywood-Film zu erklären. Eine Liebe, die ich natürlich teilte, damals sowieso als Filmkritiker sah ich mich berufen, hier etwas den populären Film auch zu stärken gegenüber dem Kunstfilm. Nichts gegen anspruchsvolle künstlerische Filme, aber nicht überall dort, wo Kunst draufsteht, ist dann auch Kunst drin. Und das Hollywood-Kino hat mich halt immer auch durch seine, ja, letztlich Verführungs- und Entführungskraft bezirzt. Und so haben eben Nadja Schildknecht und Karl Spörri dieses Filmfestival gegründet. Es gab viel Häme. Am Anfang haben sie natürlich nicht die erste Garde von Hollywood bekommen. Da sind dann ein bisschen die Älteren, die Veteranen gekommen. Aber egal, die haben sich nicht unterkriegen lassen. Sie haben es durchgezogen. Die Stadt Zürich hat die Nase gerümpft. Man wollte gar nicht, dass das Wort Zürich im Titel drinsteht. Also fast schon zwinglianische Anwandlung. Und dies 1996, also Zürich, 2005 und dies, als ja Zürich bereits im Begriff stand, sich von dieser allzu kalvinistischen Freudlosigkeit gewissermaßen zu befreien. Sie haben es durchgezogen, gestern Premiere bei der 20. Ausgabe, mittlerweile mit neuen Besitzern. Die NZZ hat es gekauft, die NZZ, die sich am Anfang auch die Schuhe abgeputzt hat. Ich weiß gar nicht, was die Weltwoche damals eigentlich geschrieben hat, 2005. Da war ich schon in Berlin wieder, als das losging. Aber ich kann mich erinnern, als sie angefangen haben. Gut, sie sind dann, sie haben gestern die große Premiere gehabt in Zürich, Start vor vollen Rängen. Mit einem Stell-Dich-Ein der Politiker, neues Direktorium, Christian Jungen, einer der sicherlich hochbegabten und sehr guten Filmkritiker, für die NZZ am Sonntag tätig, ist mittlerweile Direktor, hat eine sehr schöne, auch relativ kurze Ansprache gehalten, sympathisch, das noch einmal Revue passieren lassen. Dann der Eröffnungsfilm, das ist eine Produktion, The Order, ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, und zwar zu einer fürchterlichen Episode in der amerikanischen Geschichte in den 80er Jahren, dass nämlich eine rechtsextremistische Nazi-Organisation im Umfeld dieser sogenannten Aryan Nations, The Order nannten die sich, eine Gruppe von Schwerstkriminellen, zum Teil auch sehr bibelgläubigen Leuten, aber sie dürften da einiges ziemlich falsch verstanden haben. Die haben sozusagen einen Putsch geplant, also in die Regierung abräumen wollen und haben dazu eine Reihe von Gewaltverbrechen ausgeübt. Ein alkoholkranker FBI-Mann ist ihnen auf die Schliche gekommen und hat ihnen dann sozusagen das Handwerk gelegt. Und dieser alkoholkranke FBI-Mann, eben auf wahren Begebenheiten beruhend, wird gespielt durch den britischen Schauspieler Jude Law. Jude Law, den kennt man noch aus The Talented Mr. Ripley 1999. Da ist er sozusagen als 27-jähriger Adonis, wunderschön aussehend, gilt als einer der schönsten Männer der Welt, the sexiest man alive, jetzt auch schon etwas über 50, aber immer noch ziemlich adrett daherkommend. Er war dabei bei der Premiere. Es gab auch noch ein Interview am Schluss und ja, eine sicherlich für das Publikum sehr, sehr gelungene Premiere und das Staraufgebot in diesem Jahr sehr, sehr groß. Ich fand etwas vielleicht unglücklich waren die beiden Reden da der politischen Repräsentantin Elisabeth Bohm-Schneider aus dem Bund, die Bundesrätin und dann Corinne Mauch, die Stadtpräsidentin. Die Stadtpräsidentin Mauch mit einer vielleicht etwas überoriginellen Rede versuchte das Ganze in literarische Form zu gießen. Ja, sollte man an einem Filmfestival als Politiker versuchen, auch noch im Showbusiness mitzumachen. Man sagt ja, die Politik ist das Showbusiness der nicht ganz so gut aussehenden und strahlenden. Und ich meine, es ist das nicht bezogen auf die gestern auftretenden Personen, sondern ganz generell. Ich würde da nicht versuchen, mit den Stars zu konkurrieren, wenn man so eine Rede macht. Das kann dann schief gehen. Und Frau Bohm-Schneider auch vielleicht etwas, bei ihr dann der Versuch, das Filmfestival ins Politische hineinzuziehen. Da fehlte mir etwas die substanziellen Gedanken auch der Kulturministerin, was das Kino eigentlich bedeutet und was so ein Festival für die Schweiz bedeutet. Der Film, interessant, schauen Sie ihn sich an. Er hat mich ein bisschen kalt gelassen. Ich fand, man ist sehr gut erzählt natürlich, wie ein Thriller. Es hätte auch irgendeine normale Krimi-Story sein können, diese ganze politische Düsternis, die Einfärbung, die wurde da nicht so greifbar. Auch die Motivation der Figuren blieb nicht so packend, also für mich zu erkennen. Und ich hatte irgendwie den Eindruck während des ganzen Films, dass der gemacht wurde, um irgendwie jetzt im amerikanischen Wahlkampf ein paar unheilvolle Assoziationen auszulösen mit Blick auf bestehende Kandidaten. Aber das sind dann vielleicht schon die Überinterpretationen da des auch politisch wirkenden Journalisten. Auf jeden Fall Gratulation zum 20. Geburtstag an die Kollegen vom Filmfestival Zürich. Die haben was Großartiges hingestemmt. Da müssten sich jetzt etwas schämen, die damals kritisiert haben. Und ist doch toll, dass eben so etwas idealistisch passieren kann. Was sind die Nachrichten des heutigen Tages? Europa unterschätzt, was gerade passiert, schreibt der Tagesanzeiger. Ukraine und Nahost, man kann das regionale Konflikte sehen. Was aber, wenn dahinter Diktaturen mit einem großen Plan stecken? Ja, die Medien versagen, meine Damen und Herren. Die Medien versagen dabei, die offiziellen Narrative, die offiziellen Erzählungen von Gut und Böse zu hinterfragen, zu konterkarieren, zu kontern, zu widerlegen. Und zwar nicht, weil sie notwendigerweise alles falsch erzählen, diese offiziellen Narrative, sondern weil man der eigenen Seite, der eigenen Regierung immer kritisch gegenüberstehen muss. Wir haben das gesehen bei Corona. Bei Corona haben die Medien wie eine trottende Schafherde alles bengalisch beleuchtet, was aus Bern heruntergekommen ist. Und mittlerweile sind alle schlauer. Ja, wir haben immer gesagt, dass das alles nicht das Gelbe vom Ei sei und so weiter. Quatsch, könnt ihr euch vorstellen. Man hat das einfach unkritisch nachgeplappert. Und jetzt genau das Gleiche. Das Böse sitzt im Kreml. Das muss man so und so sehen. Das wird einfach nachgebetet. Und das ist nicht die Aufgabe der Medien, hier als propagandistische Beleuchtungsfackeln hinterher zu watscheln, da bei den Politikern, sondern die Medien haben das im Dienste der Leser und der Bürger, haben das zu hinterfragen, damit ich mir auch eine andere Sichtweise bilden kann. Aber die Medien sind heute Bodyguards der Obrigkeiten geworden. Und der Tagesanzeiger, der sich einbildet, all diese Journalisten, wir sind die Robin Hoods, wir sind die Dissidenten. Nein, ihr seid die Überangepassten. Das ist das Problem hier. Europa unterschätzt, was gerade passiert. Ja, es unterschätzt es. Es unterschätzt vielleicht aber anders, als dieser unterschätzende Kollege vom Tagesanzeiger das unterschätzt. Denn ein Problem könnte auch darin bestehen, dass wir diese Konflikte, vor allem den Krieg in der Ukraine, missverstehen, dass wir unseren Anteil daran völlig ausblenden. Wir sind die Heiligen, das sind die Teufel. Und daraus zieht man falsche Schlüsse. Und das ist dann wie bei Corona. Das geht dann schnell mal ans Lebendige. Und im Krieg geht es dann noch mehr ans Lebendige. Und das wird noch fataler. Und wenn du da mal, weil alle in die gleiche Richtung marschieren, in die falschen Geländekammer landest, und da sind wir wohl dabei. Wenn alle in die gleiche Richtung marschieren, meine Damen und Herren, dann wird es gefährlich. Und das machen die Medien. Übrigens auch interessant, bei dieser Kompass-Initiative, von denen ich Ihnen da den Unterschriftenbogen gezeigt habe, bei dieser Kompass-Initiative sind die Medien dann wieder überkritisch. Ja, da macht man sich lustig. Ja, die Prominenten, die dabei sind. Ja, die da dabei sind. Da sind dann plötzlich wieder alle ungefähr gleicher Meinung. Und einfach gespenstisch. Die Aufgabe der Medien ist der Widerspruch. Punkt. Fertig. Das ist der Punkt. Und vor allem auch der eigenen Seite, dem eigenen Land, der eigenen Leserschaft manchmal auch, der eigenen Regierung. Widersprechen. Ich kann schon auch Xi Jinping und Putin widersprechen, das ist wunderbar. Aber damit bewirtschafte ich ja nichts in Russland, bewege ich ja nichts. Ich bestätige höchstens die Vorurteile, die hier bestehen. Ist das sinnvoll? Muss ich hier Vorurteile bestätigen oder muss ich sie herausfordern? Das wird einfach viel zu wenig gesehen. Der Journalist ist nicht dazu auf die Welt gekommen, von allen geliebt zu werden, liebe Kollegen. Habt ihr es auch schon gemerkt? Russland gewinnt den Kampf um Vuledar. Ja, vielleicht unterschätzt man Russland. Natürlich unterschätzt man Russland. Systematisch. Und das ist eben gefährlich. Und die Russen, das ist mein Eindruck, das ist jetzt ein bisschen Völkerpsychologie, die Russen sind empfindliche Menschen. Und wenn ich sehe, dass im Herbst 22 ein Großteil, ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung sehr kritisch war gegenüber diesem Einmarsch, der eben auch für sie sehr überraschend kam und wie ein Schock. So stehen heute viel mehr Russen hinter Putin, wie eine geschlossene Gruppe. Und wenn ich dann höre, weil ich dort bin, weil ich eben auch noch hingehe, ich höre eben auch dorthin, und wenn mir Leute sagen, die im Westen studiert haben in Russland, sie machen sich Sorgen, dass diese Zusammenballung des Westens, diese Feindseligkeit gegenüber Russland, dass die eine Art Weimarer Syndrom der Verbitterung auslöst in Moskau, ja, dann ist das für mich keine gute Nachricht. Die bei mir den triumphalistischen, moralischen Größenwahn empfacht, sondern im Gegenteil, dann fängt man sich an, Sorgen zu machen. Aber auf jeden Fall, als Journalist muss man Gegensteuer geben. Die radikale Opportunistin ist fast am Ziel. Dominik Eigenmann vom Tagesanzeiger. Ist interessant, jetzt bezeichnen sie Alice Weidel von der AfD in der Schweiz schon als Opportunistin. Das zeigt, dass vorher waren es ja die Rechtsextremen, jetzt sind es plötzlich die Opportunisten. Man hat gemerkt, dass mit den Rechtsextremen funktioniert, also wechselt man einfach das Argument. Merken Sie auch, dass das nichts Sympathisches ist. Viele Angriffsziele, aber hat Israel auch einen Plan? Ja, die Israel-Nost-Situation löst ein Unbehagen aus. Auch da, ich misstraue den glasklaren, eindeutigen Zuschreibungen. Israel, Völkermord in Gaza, Völkermord im Nahen Osten. Entschuldigung, ich meine, ich finde das auch... Innerlich sträubt sich in mir das auch, wenn ich sehe. Stelle ich mir vor, eine Familie steht vor mir, eine arabische Familie. Ich bin ein Soldat. Arabische Familie, ein Terrorist, eine ganze Familie daneben mit Kindern, Großeltern und Vätern und Müttern und so weiter. Würde ich jetzt mit meinem Maschinengewehr die ganze Familie auslöschen, um einen Terroristen zu holen? Weil das ist die Frage. Gleichzeitig ist, meine alle sagen, um Himmels Willen, niemals würden wir das machen, selbstverständlich. Vor allem aber bin ich froh, dass ich da nicht in dieser Situation bin. Zweitens, was dann ausgeblendet wird bei diesen Israel-Kritikern, ist natürlich immer der 7.10., der 7. Oktober. Natürlich können sie dieses Ereignis auch im größeren Kontext dann wiederum analysieren und einordnen. Aber das wird einfach weggewischt. Ich meine, was dort passiert ist und diese Hamas-Leute, die haben nicht ganz genau gewusst, was sie damit heraufbeschwören, auch für ihre eigene Bevölkerung. Und mein begründeter Verdacht ist, dass sie es ganz bewusst gemacht haben, um natürlich Israel in diese Art und Weise an den Pranger zu bringen und den Nahen Osten in Brand zu stecken. Und wir können natürlich auch noch viel Benzin da hineingießen und da mitmachen, durch überschießende emotionale oder sonstige Reaktionen. Da müsste man versuchen, das Ganze einzugrenzen. Und umgekehrt, aber auch die Araber immer als die absolut Superbösen betrachten. Ja, natürlich ist mir Israel näher. Israel, das Judentum, das ist die Grundlage unserer christlichen Kultur, selbstverständlich. Aber die Muslime gehören auch dazu. Die berufen sich auf den gleichen Gott. Die glauben an den gleichen Gott. Und wir müssen natürlich schon aufpassen, dass wir nicht mit umgekehrten Vorzeichen dann ins Gegenteil verfallen und auch so eine Kreuzzugsmentalität entwickeln. Ich bekomme viele Zuschriften, die sagen, Herr Köppel, verurteilen Sie doch das stärker, was im Nahen Osten passiert. Ja, ich verurteile das. Ich verurteile alles. Ich verurteile die Hamas. Ich verurteile militärische Überreaktionen. Aber sind wir denn im Westen die Überreaktionen kritisieren sollen? Schauen Sie mal zuerst mal die Überreaktionen an, die westliche Mächte bei all ihren Kriegszügen überall gemacht haben. Also man muss doch mal aufpassen, immer wieder mit diesen moralisierenden Flammenschwerturteilen da in der Öffentlichkeit sich aufzuplustern, ist doch eine Peinlichkeit. Vielleicht sind ja diese Fürchterlichkeiten für uns auch eine Art Therapie. Ich meine, so schlimm, dass das klingt, eine Therapie, dass man das Ganze einfach, wie soll ich sagen, dass man etwas herunterkommt von diesem Moralismus. Und nun habe ich festgestellt, dass ich eingangs dieser Sendung etwas ganz Wichtiges vergessen habe, nämlich den Live-Read für Kibun, die gesprochene Werbeanzeige. Um Himmels Willen, jetzt werde ich auch noch bei meinen Werbekunden dann in Misskredit kommen. Also ich werde das sofort nachholen. Und stellen Sie sich vor, ich hätte jetzt diesen Werbespot am Anfang der Sendung gemacht. Ich beende diese Ausgabe mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Anzeige für Kibun. Beim ständigen Gehen auf harten und ebenen Böden kommt es häufig zu Schmerzen, wobei konventionelle Schuhe die Füße und Gelenke bei jedem Schritt belasten. Kibun-Schuhe mit der in der Schweiz entwickelten Luftkissensohle schaffen hingegen Abhilfe und ermöglichen ein schmerzfreies Stehen und Gehen. Die patentierte weichelastische Sohle vermittelt ein einzigartiges Laufgefühl und sorgt für Entspannung und Training in einem. Dadurch verbessert sich nicht nur die Körperhaltung, auch die Schmerzen werden gelindert. Statt den gesamten Bewegungsapparat mit dem falschen Schuhwerk zu belasten, unterstützen Kibun-Schuhe sanft ihre Gelenke und Muskeln vom Rücken bis zu den Füßen. Spüren Sie den Unterschied. Schmerzen werden reduziert und der Körper kommt wieder in sein natürliches Gleichgewicht. Und das Beste, Kibun-Schuhe kann man ausprobieren, eine Operation nicht. Weitere Informationen über den Schweizer Gesundheitsschuh finden Sie unter www.kibun.swiss. www.kibun.swiss und Kibun mit Y. Das war's, meine Damen und Herren. Großartig, dass Sie dabei waren. Jetzt geht's gleich weiter mit der internationalen Ausgabe. Auf keinen Fall verpassen. Ich melde mich zurück. Vielen Dank. Bis gleich.